Was ist im letzten Monat Spannendes in der ganzen Welt von Marketing und KI passiert? Welche Learnings haben wir erzielt, sowohl bei uns selbst als auch in Kundenprojekten? Wie ordne ich bestimmte News und Entwicklungen ein? Wie schauen wir auf bestimmte Themen? Was nehmen wir wahr? Was halten wir für wichtig? Das erfährst du jetzt.
Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Im letzten Monat habe ich eine kleine Premiere gemacht und habe ein Podcast-Update-Format in Solo-Form gestartet. Das heißt, ich habe im Anfang Februar aufgenommen, was ich im Januar so alles mitgenommen habe und welche Themen ich spannend und relevant fand und habe die dann halt eben aus meiner Perspektive mit unseren Erfahrungen kombiniert eingeordnet und ein bisschen so einen Monats-Recap gemacht mit Ausblick auch. Und das Feedback darauf war sowohl zahlreich als auch zu 100% positiv. Falls du das anders siehst und die Positivquote ändern willst, auch da gerne Feedback geben. Deswegen mache ich das jetzt weiter. Das heißt, ich habe mir die wichtigsten Themen, die bei mir hängen geblieben sind im letzten Monat, Dinge, die ich im Podcast gelernt habe, die ich auf LinkedIn intensiver verfolgt oder diskutiert habe, gesammelt und fasse sie jetzt mal für dich zusammen und ergänze das Ganze durch meine Perspektive und meine Einschätzung. Gib mir dazu gerne Feedback. Das heißt, wenn ich Themen vergessen habe, du eine andere Meinung zu Themen hast, das Format noch irgendwie eine Idee hast, wie man dieses Format besser machen kann, dann immer her damit. Ich bin da jetzt noch im Experimentierstadium und total offen und neugierig, wie du auf diese Themen schaust. So viel als Einleitung. Los geht's mit dem Thema Nummer 1. Ich habe am Dienstag ein Webinar gehalten mit dem Thema Marketing Trends 2026. Und das war jetzt nicht eine Auflistung von den typischen Marketing-Trendlisten, wie es sie sonst so gibt, sondern es war in erster Linie eine Perspektive auch auf das Thema Marketing-Trends und warum ich Marketing-Trend-Übersichten, so Listicles, nicht unbedingt total gerne mag. Das Webinar war wahnsinnig gut besucht. Es ging um AI und Marketing-Trends und wir hatten sowohl eine Rekordzahl bei Teilnehmenden als auch bei Anmeldungen allgemein. Und ich habe damit gestartet und damit möchte ich auch jetzt hier loslegen mit meiner Perspektive auf diese Trendstudien, die es immer Anfang jeden Jahres gibt. Und in erster Linie so, was ist mein persönliches Problem damit? Und der Punkt Nummer 1, der mich ganz oft stört, ist, dass da ganz viel Wunschdenken dabei ist. Das heißt, wenn ein Unternehmen sagt, so für uns ist der Marketing-Trend Nummer 1 Personalisierung, dann steckt da oft ein Anbieter hinter, die das pushen, die mit Personalisierung irgendwie ihr Geld verdienen. Und das sehe ich an ganz, ganz vielen Stellen. Und natürlich Agenturen wie wir sagen, hey, Geo ist ein super Trend, weil Geo halt eben ein Teil unseres Dienstleistungsportfolios ist. Auf Geo gehe ich gleich auch nochmal ein. Gibt natürlich jetzt keine Podcast-Episode, wo das nicht relevant ist. Wir haben ganz viel Bubble-Phänomen. Das ist so ein zweiter Punkt, der mich daran stört, an diesen Marketing-Trends. Das heißt, wir in so einer Digital-Marketing-, Online-Marketing-Bubble diskutieren sehr intensiv über Themen, die außerhalb von unserer Bubble kein Mensch mitbekommt. Das ist sowas wie Clubhouse früher mal. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Audio-Plattform, wurde dann auch von den Teilnehmenden im Webinar als Beispiel genannt, wo man halt eben dann entsprechend gesagt hat, das ist so ein super, super neuer Trend. Aber eigentlich war es nur ein ganz kurzfristiges Phänomen. Und das ist halt eben auch so diese Unterscheidung zwischen langfristigen, mittelfristigen Trends, also wo wir wirklich so einen Paradigmenwechsel haben oder so ein Verhaltensschiff bei der Zielgruppe und kurzfristigen Moden. Ein dritter Punkt, der mich auf jeden Fall auch immer wieder stört, ist so dieses Thema fehlende Datenbasis. Es werden Sachen als Trend genannt, ohne das wirklich irgendwie zu validieren. Es ist sehr, sehr viel Meinung mit dabei, aber wenig Daten, ob das wirklich eine fundamentale Veränderung ist oder ob das jetzt einfach nur so meine Meinung ist, dass ich das für relevant halte. Was mir auch bei den Trends auffällt, was ich jetzt auch gar nicht verkehrt finde, aber was man halt eben als Einordnung auch ganz wichtig beachten muss, ist das Thema Basics. Es werden ganz oft Basics genannt. Das heißt zum Beispiel sowas wie Quality Content wird als Trend genannt. Ja, also ist seit 20 Jahren im Prinzip Trend, weil wird auch nie aufhören, Trend zu sein. Automation wird auch da gerne genannt. Ja, natürlich, Automatisierung wird einfach jedes Jahr Trend bleiben, weil es einfach ein Teil der ganzen Entwicklung ist. Also es werden ganz viele Basics genannt und das finde ich dann vom Newswert her, sagen wir mal, relativ überschaubar. Und was mir bei diesen Trendübersichten immer auffällt, so Landingverhalten, weil alle anderen das sagen, dann folge ich dieser Perspektive und sage das auch, damit ich nicht doof wirke oder so. Also das ist jetzt meine Interpretation davon. Aber es ist halt vieles, man liest immer das Gleiche. Und das ist aus meiner Sicht dann halt eben auch so, sagen wir mal, der inhaltliche Mehrwert überschaubar. Wie kommt es dazu? Aus meiner Sicht ganz viel Shiny Object Syndrom. Dann ist da irgendwie was Neues, was dann irgendwie gedroppt wird und dann stürzen sich alle drauf und finden das total cool und sagen, das ist dann der neue Trend und das muss man unbedingt dann im neuen Jahr machen. Ist das wirklich zielführend? Geht so. Ich habe mir nämlich in dem Zuge auch mal die Trends der letzten Jahre angeschaut und wenn wir zum Beispiel in das Jahr 2020 zurückgehen, dann war dieses Thema Voice Commerce, also dass wir alle demnächst über unsere Alexa dann Produkte bestellen. Ja, hat sich nicht so durchgesetzt. 2022 war das große Thema Metaverse oder NFTs. Ihr erinnert euch vielleicht. Ja, hat sich jetzt nicht so ganz durchgesetzt. Und ich glaube, die Metaverse-Experten von 2022 sind die AI-Experten von 2026. Also wir sehen, da ist ganz viel Bubble, ganz viel Hype irgendwo mit drin. Und ja, es sind auch immer wieder die gleichen Themen mit drin. So wie wir seit Ewigkeiten halt auch das Thema Data eine große Rolle spielt. Und wenn wir dann auf diesen, weiß nicht, ob du, hast du den vielleicht schon mal gesehen, diesen Gartner Hype Cycle. Das heißt, wir haben irgendwie so einen Technology Trigger. Das heißt, irgendeine neue Technologie kommt auf den Markt. Und dann geht's erstmal richtig steil nach oben. Dann haben wir so diesen Gipfel der übersteigerten Erwartungen. Denken alle, das wird jetzt alles disruptieren und wird das ganze Internet und unsere ganze Kommunikationstechnologie auf links ziehen. Und dann fällt das ganze Thema ab und dann sind wir in so diesem Tal der Enttäuschung, weil wir feststellen, geht alles gar nicht so schnell, geht alles gar nicht so einfach. Und erst dann, nach diesem Tal der Enttäuschung, kommt dann so dieser Pfad zur Erleuchtung. Wir sehen, wir kommen in die Anwendung rein, wir sehen, da passiert was. Wir ziehen den ersten Nutzen aus diesen Technologien. Und dann kommt das Plateau der Produktivität. Das heißt, wir sehen, da geht jetzt richtig was. Und wir kommen in die absolute Adaption und können halt eben so Technologie auch nutzen. Ich habe da mal auch ein paar Beispiele im Webinar mitgenannt. Also die Aufzeichnung zum Webinar packe ich dir in die Shownotes auch rein. So diese Erwartungshaltung zum Beispiel jetzt an das ganze Thema Agentic Commerce, wie früher an Voice Commerce, so dass wir automatisiert die ganzen Bestellungen machen und sowas. Das ist gerade so im Hype-Cycle aus meiner Sicht relativ weit oben. Dafür relativ weit unten ist so das Thema KI und Content, weil einfach unfassbar viel schlechter Content produziert wird. Und wenn wir so ins Richtung, sag ich mal, dieser Pfad der Erleuchtung und Plateau der Produktivität kommen, da sind wir halt eben beim Thema KI-gestützte Ad-Optimierung, also einfach auch, was die Plattformen da schon anbieten, da geht schon eine ganze Menge, wenn wir uns jetzt anschauen, halt eben so eine Google PMax-Kampagne oder halt eben auch das ganze Thema KI-gestützte Workflows, wenn man das halt eben mal nicht als Vollautomatisierung betrachtet, sondern um einzelne Tasks zu automatisieren, da sind wir dann schon im Plateau der Produktivität. Also was wichtig ist aus meiner Sicht, halt diese ganzen Hype-Entwicklungen nüchtern zu betrachten und halt eben einzuordnen und zu gucken, wie relevant wird das denn? Und ich habe dann in dem Webinar halt nicht den Fokus drauf gelegt, was ist jetzt unbedingt mega, mega Trend? Was wird in den Trendstudien genannt? Also das habe ich auch so ein bisschen auseinandergenommen. Aber was sind so die Themen, die ich auf die Agenda packen würde? Und die gebe ich dir jetzt einfach mal mit. Das ist meine Perspektive darauf. Also Themen, die ich für wichtig, für hochgradig relevant halte. Und das ist beim Thema KI und Content in die Optimierung zu kommen. Die Caro Durst, ich weiß, dass sie den Podcast regelmäßig hört. Falls du es hörst, Caro, danke für den schönen Hinweis. Du hast den schönen Kommentar gemacht auf LinkedIn im Sinne von Content lieber weniger, aber geiler. Das heißt, nicht Content-Masse, nicht diesen AI-Slop, sondern wirklich Content mit Mehrwert machen. Content, der nicht von der KI so kommen kann. Und ich habe da zwei Frameworks dann mitgebracht, die euch da gedanklich bei helfen können, mit denen ihr jedes Content-Piece, was ihr veröffentlicht, mal ein bisschen challengen könnt. Nämlich das erste ist das NNN, Nutzen, Nähe, News. In jedem Content-Piece von euch sollten genau diese drei Faktoren drin sein. Also Nutzen, ein Mehrwert für die Zielgruppe, die es konsumiert. Nähe, es sollte halt eine persönliche Note haben. Und News, es sollte irgendwie einen aktuellen Charakter haben. Und dann habt ihr eine viel höhere Daseinsberechtigung in den Feeds, im SEO-Thema auch und auf allen Social-Media-Plattformen. Oder zweites Framework, was ich auch sehr schön finde, als Orientierung, Teach, Entertain, Challenge. Also Teach ist auch wieder so dieses Nutzen, dieses Mehrwert mit drin, also bring den Leuten was bei. Entertaine sie, also mach das Ganze unterhaltsam, nicht Telekolleg-Level. Und Challenge, also da auch Meinung mit reinbringen, den Status quo in Frage stellen, neue Perspektiven mit reinbringen. Dann hast du eine Daseinsberechtigung und kannst mit KI und dann deiner eigenen Perspektive richtig geilen Content machen. Zweiter Punkt, den ich mit auf die Agenda packen würde, wäre Veränderung der Customer Journey. Also da sind wir beim Thema Geo. Das Nutzungsverhalten oder das Konsumverhalten der Menschen verändert sich, weil sie halt eben Technologie anders nutzen, weil KI-Tools eine relevante Rolle spielen in der Customer Journey. Und da geht es mir nicht darum, jetzt zu sagen, boah, alles auf links ziehen, sondern in erster Linie beobachten, verstehen, testen, was hat sich da verändert und dann zu gucken, wie kannst du halt eben deine Kommunikation und Touchpoints steuern, damit du die Customer Journey besser bespielen kannst. Da geht es jetzt nicht darum, in Panik auszubrechen, sondern wirklich einfach strukturiertes Vorgehen. Ist für mich auch ein nachhaltiger Shift, den es gilt, vernünftig zu begleiten. Dritter Punkt, den ich mit auf die Agenda packen würde in fast allen Fällen, ist das Thema Automation im Marketing und Vertrieb. Das heißt, hier einfach zu schauen, wie kannst du manuelle Prozesse reduzieren? Wo kannst du Daten besser anreichern? Und das heißt, ein Schritt-für-Schritt-Prozess, der auch jetzt nicht von heute auf morgen alles revolutioniert, aber einfach zu schauen, wo hast du manuelle Tasks, wo hast du fehleranfällige Prozesse, wo Menschen halt eben auch sehr stark involviert sind, die du vielleicht wegautomatisieren kannst. Und da durch KI, durch Verbindungstools, sowas wie die N8N, kann man da richtig coole Sachen machen. Und da Schritt für Schritt sich weiterentwickeln, würde ich definitiv auf die Agenda packen. Ein weiterer Punkt passt auch ein bisschen zu dem Thema Veränderung der Customer Journey, das Thema Owned Channels. Es gibt diesen schönen Satz, bau kein Haus auf gemietetem Land. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, sowas zu machen, aber im Internet machen wir das halt. Wir sind halt eben sehr, sehr stark abhängig von Kanälen, die uns nicht gehören. Das heißt, die Social Media Feeds gehören uns nicht. Wir sind davon abhängig, dass wir durch den Algorithmus trotzdem noch ausgespielt werden. Wir haben festgestellt, dass SEO kein Owned-Channel ist, sondern wenn der SEO-Traffic wegbricht, weil einfach die AI-Overviews jetzt die Antworten liefern, merken wir, der Traffic gehört uns nicht, der Kanal gehört uns nicht. Aber es gibt Kanäle, die können wir ownen und dazu gehört das E-Mail-Marketing. Du kannst eine eigene App machen, wenn das für dich Sinn ergibt. Du kannst eigene Events gestalten, du kannst einen Podcast machen, so wie ich hier auch. Finde Kanäle, wo du den direkten Kundenzugang hast und die du besitzt und wo du halt eben auch gestalten kannst. Weil das ist das, was uns ansonsten das Leben sehr, sehr schwer macht. Und investier da dieses Jahr rein. Das ist jetzt auch nicht unbedingt was, was du von heute auf morgen komplett aufziehen kannst, wenn du bisher blank warst bei dem Thema. Ich würde aber definitiv intensiv da reingehen. Und der letzte Punkt, den ich auf jeden Fall mit angehen würde, ist das Thema User Experience und Conversion Rate Optimierung. Das ist für mich auch wirklich kein Trend, sondern das ist einfach ein absoluter Basic. Aber wir haben so diesen Peak-Traffic überschritten. Wenn wir zusätzlichen Traffic jetzt haben wollen, müssen wir den einkaufen. Und wir werden nicht mehr SEO-Traffic kriegen. Also ist nicht die Konsequenz, oder für viele Marketer ist dann die Konsequenz, okay, wir kaufen mehr Traffic ein. Die logische Folge könnte aber auch sein, zu sagen, wie könnte ich den Traffic, den ich generiere, besser konvertieren? Wie kann ich aus dem Traffic, den ich habe, mehr rausholen? Und da strukturiert, systematisch reinzugehen, Budget da reinzustecken, ist wirtschaftlich immer schon sinnvoll gewesen und wird bei steigenden Klickpreisen, bei steigenden CPMs und weniger organischem Traffic, wird das kriegsentscheidend sein. Bisschen dramatisch formuliert jetzt vielleicht. Aber geh da wirklich intensiv rein und optimiert deine Webseite. Das sind die wichtigsten Punkte aus meiner Sicht. Ganz wichtig auch bei, wenn du diese Marketing-Trend-Listen oder auch wirklich, es gibt auch sehr schöne fundierte Studien, ich packe da auch mal zwei mit rein in die Shownotes. Wenn du die siehst und liest, das sind keine Call-to-Actions. Das sind Perspektiven, das sind Ideen. Aber es ist für dich nicht die Antwort auf die Frage, was soll ich nächstes Jahr machen? Also nimm sie als Inspiration, sortier sie ein, schau, was für dich Sinn ergibt und geh dann, pack die Sachen dann auf die Agenda, die für dich zielführend sind. So, das war Punkt Nummer 1. Das Webinar und ganz viele Sachen packe ich dir in die Shownotes rein. Meine Perspektive auf das Thema Marketing-Trends. Punkt Nummer 2. Im Februar kam eine Meldung raus, dass Accenture, das Beratungshaus, KI jetzt als Karrierebedingung definiert. Das heißt, wir sind in einer neuen Arbeitswelt angekommen und Accenture geht da, sagen wir mal, sehr bold mit raus oder ich weiß nicht, wie die Information jetzt ans Licht der Öffentlichkeit gekommen ist. Aber wenn man bei Accenture befördert werden will, muss man nachweisen, dass man mit KI arbeitet, also dass man die internen Tools nutzt und das Unternehmen trackt wohl sogar die Logins in die Systeme, um halt eben zu schauen, dass die Adaptionsrate nach oben geht. Und ich glaube, das bleibt nicht bei Accenture, sondern das wird Standard. Denn viele Unternehmen haben das gleiche Problem. Das erlebe ich immer wieder in Gesprächen mit Kunden, mit anderen Unternehmen. Die Tools sind da, es werden Schulungen gemacht, aber die Nutzung sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die stürzen sich da drauf, die sind da all in und sind super, super fit. Und es gibt Leute, die sagen, ja, nett, habe ich gesehen, aber ich mache trotzdem alles wieder wie bisher. Und die spannende Frage ist, wenn es von der intrinsischen Motivation her nicht funktioniert, geht Accenture jetzt den Weg und sagt, wir machen es über Druck. Und es ist völlig okay, wenn du die Tools nicht nutzt, aber wundere dich dann nicht, wenn du nicht befördert wirst, so ungefähr. Ich gehe davon aus, das wird Standard werden. Also KI-Tool-Nutzung wird ein absoluter Basic, ein absoluter Standard, so wie du halt eben auch mit Excel umgehen musst oder ein E-Mail-Programm bedienen musst oder halt andere Standard-Tools. Wenn du halt eben Social Media machst oder, sagen wir mal, Meta-Ads schaltest, dann musst du halt eben mit dem Ad-Manager klarkommen. Wenn du Google-Ads kannst, dann solltest du halt eben auch mit Google-Ads und Google Analytics umgehen können. Also das ist eine Grundkompetenz. Und Accenture geht jetzt halt eben den Weg sehr klar, aber ich vermute einfach, also aus meiner Perspektive, wird das totaler Standard sein. Das heißt, wenn du im digitalen Bereich unterwegs bist und nicht nachweisen kannst, dass du im Bereich KI ansatzweise Kompetenz hast und vor allen Dingen auch Spaß hast, dich mit diesen Tools auseinanderzusetzen und da dich weiterzubilden, wird es einfach sehr, sehr dünn. Man kann das irgendwie sehr kontrovers und sehr kritisch diskutieren, aber ich denke, das ist ein völlig normaler Schritt im Rahmen der Digitalisierung. Also wurde durch viele Medien geprügelt, das Thema. Ich finde es gar nicht so hoch aufgehangen, sondern einfach nur, sag ich mal, ein erster Vorbote von dem, was denn da kommt, was ich aber auch überhaupt nicht kritisch sehe. Punkt Nummer 3, was mir aufgefallen ist, und das ist jetzt auch sehr viel Meinung von mir mit drin, und zwar geht es um Marketing-Events, um Konferenzen und um Messen. Die Saison ist im Februar so ein bisschen gestartet und jetzt im März geht es richtig, richtig los. Während du das hörst, vielleicht, wenn du das jetzt am Freitag hörst, bin ich beim OMT Summit in Düsseldorf. Nächste Woche ist dann die SMX. Es gibt ganz viele Branchen- und Fachmessen und es kommen jetzt und die nächste Woche ist auch noch die Old Social und die E-Mail Innovations World in München. Also da ist jetzt gerade sehr viel, was da startet. Und worüber ich gestolpert bin, ist ein Post von Mario Jung, der den OMT Summit organisiert. Und das passt auch zu einer Entwicklung, die mich letztes Jahr sehr getriggert und sehr gestört hat. Der Mario hatte einen Post gemacht, dass die Konferenz ausverkauft ist, also eine Konferenzmesse-Mischung mit 2.500 Leuten ist ausverkauft. Und er hatte dann einen Post gemacht, dass danach sich wirklich in kurzer Zeit 30 Leute bei ihm, die auch alle wohl oder mehr oder weniger gut kennt, gemeldet haben und gesagt haben, ah, sie wollen jetzt doch noch ein Ticket haben. So wirklich auf den letzten Drücker. OMT Summit, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, Preise irgendwie zwischen 150 und 300 Euro, also jetzt nicht riesig teuer. Und mit super Early Bird hätte man da sehr günstig reinkommen können und die Leute legen sich nicht fest. Das höre ich von vielen Konferenzveranstaltern, dass so, wenn man den ersten Super Early Bird kommuniziert, dann hat man so die Fans kaufen direkt, machen so ein Line Booking, ohne zu wissen, wer denn da kommt. Dann passiert lange nichts. Und dann steigt der Ticketverkauf wieder kurz vor der Konferenz an. Das heißt, man so ein Badewanneneffekt. Also ganz oben, dann geht's erstmal ganz steil runter und dann wieder hoch. Was mich daran stört oder was mich daran irritiert ist, wie planen Menschen die Weiterbildung? Das ist jetzt kein Angriff, aber mal so eine Perspektive da drauf, weil ich bin als Speaker auf sehr, sehr vielen Veranstaltungen, kenne daher sehr viele Veranstalter. Und wenn ich nicht per se schon durch meine ganzen Vortragsreisen schon auf vielen Veranstaltungen wäre, also wie würde ich meine Weiterbildung planen? Ich würde mir 1 bis 2 Events auf jeden Fall safe rauspicken, wo ich auf jeden Fall hingehen will das Jahr. Würde die frühzeitig buchen, im Kalender blocken, Anreise, Hotel etc. planen, damit das für mich gesetzt ist, damit ich darüber meinen Weiterbildungsplan auch irgendwie habe. Und was ich aber sehe, ist, dass viel mehr es in die Richtung geht, die Leute halten sich alle Optionen offen. Und das ist natürlich super schwierig. Zum einen hast du immer wieder kurzfristige Sachen, die dich dann daran hindern, dich um deine eigene Weiterbildung zu kümmern. Und die andere Perspektive. Für Veranstalter ist das eine mittlere Katastrophe, weil sie müssen halt mit sehr, sehr viel Blindflug irgendwie klarkommen. Und sich da irgendwie die Türen immer alle dann offen zu halten und das immer so auf den letzten Drücker zu machen, ist halt eben auch wenig Wertschätzung den Veranstaltern gegenüber, weil die sind aus meiner Sicht ein extrem wichtiger Teil für das ganze Ökosystem. Das heißt, die sorgen dafür, dass Wissen aggregiert wird, dass Wissen zusammengeführt wird und haben eine wichtige Rolle für unsere Branche. Und ja, sie leben davon. Das ist natürlich auch ein Geschäftsmodell für die. Aber wenn ich mir das anschaue, wie viel Leidenschaft und Herzblut die da reinstecken, dann ist das viel, viel mehr. Bei manchen Veranstaltern ist wahrscheinlich das dann teilweise unter Mindestlohn, wenn man sich mal die Arbeitszeit dann da anschaut. Also da wird so viel Energie, so viel Herzblut reingesteckt. Und meine Empfehlung ist wirklich, plant das frühzeitiger. Macht es den Veranstaltern leichter, dass sie wissen, wie viele Menschen dann da kommen, und committet euch. Und das macht euch auch das Leben leichter, weil diese Termine einfach gesetzt sind. Und haltet euch da nicht irgendwie das bis zum letzten Moment frei und sagt dann doch ab, weil noch irgendwie ein Meeting dazwischen gekommen ist. Das ist doch, wenn man 365 Tage im Jahr zur freien Verfügung oder zur Verfügung hat, dann sollten doch irgendwie 2 bis 4 Tage Weiterbildung irgendwie fest mit eingeplant werden können. Also da so mal meine Perspektive drauf. Und wir haben letztes Jahr auch eine No-Show-Fee eingeführt bei unseren kostenlosen Events, die wir bei Morefire machen. Da machen wir auch irgendwie 4 bis 6 pro Jahr. Und mich hat auch total genervt, dass die Leute da halt eben sich anmelden, aber einfach nicht kommen. Und noch nicht mal absagen. Die kriegen wie 3 Mails, wo sie nur auf einen Button klicken müssen, sagen, nee, ich komme doch nicht, damit wir einfach planen können. Und haben gesagt, einfach 49 € waren es, glaube ich, wenn du nicht kommst. Und auch da reagieren Leute unfassbar patzig drauf, wo ich mir denke, boah, Leute, echt, also die 49 € tun A, keinem B bei uns in der Branche, behaupte ich jetzt einfach mal, und B ist es auch einfach echt ein Mangel an Wertschätzung, um nicht zu sagen eine Respektlosigkeit den Veranstaltern gegenüber. Also da meine Bitte und meine Empfehlung, nehmt dieses Thema Weiterbildung und Events mal ein bisschen ernster, weil ohne Commitment und ohne da eine positive Entwicklung wird das Thema Weiterbildungsmarkt, und du profitierst als Hörerin und Hörer von diesem Podcast ja auch von kostenloser Weiterbildung, und es gibt viele tolle Events, die einfach nochmal so krass viel Mehrwerte bieten. Nimm das Thema ernst für dich, für die Veranstalter. Oder ich habe das glaube ich aus den Känguru-Chroniken, da war das von Marc-Uwe Kling. Was passiert, wenn man sich alle Türen offen hält? Genau, dann zieht's. So, also insofern, halt dir nicht alle Türen offen, committe dich und sorg dafür, dass du bessere Weiterbildung bekommst im Sinne aller Veranstalter und der gesamten Branche. Das war Punkt Nummer 3, meine Perspektive. Punkt Nummer 4, jetzt wieder deutlich fachlicher und fundierter. Es geht um KI-Empfehlungen und vor allen Dingen auch die Messbarkeit und Sichtbarkeit von KI-Empfehlungen. Und da bin ich über einen Beitrag gestolpert, über eine Studie und auch eine sehr, sehr schöne Perspektive zum Thema, diese KI-Empfehlungen sind ein Glücksspiel. Denn was mir immer wieder auf LinkedIn passiert oder was ich sehe, ist so dieses, wir bringen dich auf Platz 1 bei ChatGPT. Diese Aussagen lese ich regelmäßig und da stellen sich mir die Nackenhaare auf, weil das ist ja aus so vielen Perspektiven aus unsinnig. Und zum Glück muss ich das jetzt nicht nur mit meiner Meinung belegen, sondern mit einer Studie. Die hat Brent Fishkin von SparkToro und Patrick O'Donnell von Gumshoe.ai haben das veröffentlicht. Und der geschätzte Kai Spießersbach hat das Ganze auch noch dann mal auseinandergenommen und eingeordnet. Und es geht da um die Konsistenz von Markenempfehlungen in ChatGPT, Claude und auch in der Google AI. Und die haben 600 Teilnehmende gehabt in der Studie und die haben 60 bis 100 Mal in diesen 3 KI-Tools 12 identische Prompts abgesetzt und haben dann, also 2961 Antworten waren das, und haben ausgewertet, welche Marken wurden dann bei welchem Prompt genannt. Und das Ergebnis ist, nahezu jede Antwort ist ein Unikat, also ist einzigartig. Die genannten Marken, die Reihenfolge, die Listenlänge, wie viele Marken dann genannt worden sind zu einem Thema, variieren unfassbar stark. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du bei 2 Durchläufen exakt dieselben Marken genannt bekommst, liegen bei unter 1%. Das heißt, und dazu kommt noch diese identische Reihenfolge dann von den genannten Marken, die ist nahezu ausgeschlossen. Also statt, wenn jemand sagt, Platz 1 bei ChatGPT, Kai hat das so schön geschrieben, das ist ein statistisches Rauschen. Also das ist nicht messbar. Es geht einfach nicht, diese Behauptung aufzustellen bzw. diese Behauptung zu validieren. Und ich packe den Link zu der Studie und zu Kais Einschätzung auch noch in die Shownotes rein. Also bei diesem ganzen Thema Messbarkeit, da stehen wir ganz am Anfang und wir sehen halt eben eine hohe Variabilität der Ergebnisse. Und wir haben bei Morphia, weil uns auch die Ergebnisse von den bestehenden KI-Tools und die auch die Methodiken nicht unbedingt super gefallen haben, haben wir ein eigenes Tool gebaut auch. Das war in erster Linie für unsere eigenen SEOs und wir haben es jetzt mal in die Beta-Version auch public gemacht. Das heißt, du kannst da so einen Early Access mal für beantragen. Und wir haben da das, was in dieser Studie jetzt von SparkToro rausgekommen ist, passt genau zu dem Ansatz, den wir nämlich auch gefahren haben, der uns bei anderen Sachen gestört hat. Das heißt also, geh mal auf more-visibility.de, pack ich dir auch in die Shownotes mit rein, da kannst du so ein bisschen sehen, wie wir an das Thema rangehen. Und was wir zum Beispiel nicht machen, ist die APIs von den LLMs, also von ChatGPT zum Beispiel, anzuzapfen, sondern wir gehen halt eben auch über die Simulierung von echtem Nutzerverhalten. Und wir treffen auch keine Aussage über Platzierungen, sondern wir schauen uns an, welche Marken werden bei welchen Prompts wie oft genannt. Und das auch wohl wissend, dass jeder Prompt ja auch ein Unikat ist, weil wir halt eben nicht mehr wie mit Keywords suchen. Und unser Ziel ist es da, so ein Share of Voice als Indikator zu liefern, sodass du ein Gefühl dafür kriegst, wie relevant schätzen nicht die LLMs, wir trennen es auch nach den einzelnen LLMs, bei bestimmten Themengebieten ein. Und wir gucken uns auch an, welche Quellen nutzen die KI-Tools, um zu verstehen, wie kommen sie zu den Ergebnissen. Und daraus kannst du dann Ideen für die Optimierung ableiten. Das heißt, wir sagen nicht, welche Platzierung hast du irgendwie bei ChatGPT und Co., sondern wir gucken uns halt eben genau das an, was in dieser Studie dann halt eben auch bemängelt worden ist. Und wir gucken halt eben, dass du einen Share of Voice hast, damit man versteht, wie gut deine Marke dann halt eben da auch genannt wird. Also wenn du das Tool mal ausprobieren willst, kannst du da einfach auf die Seite more-visibility.de gehen und dann mal deinen Early Access beantragen und dann auch gerne unseren Ansatz mal kritisch hinterfragen. Also das war Punkt Nummer 4. Super spannende Studie. Schau dir das auf jeden Fall mal an. Dann kannst du auch vieles, was auf LinkedIn geteilt wird zum Thema Geo und KI-Sichtbarkeit, vielleicht ein bisschen anders einordnen. Punkt Nummer 4 war das. Kommen wir zu Punkt Nummer 5, was mich im Februar bewegt hat. Und da geht es um das Thema menschliche versus künstliche Intelligenz. Oder auch die Frage, wer macht eigentlich 2026 das bessere Marketing? Ist es der Mensch oder ist es die KI? Und ich hatte das als Thema im Podcast mit der Andrea Hartmeier und wir haben halt eben darüber gesprochen, schon hatten uns auf einer Veranstaltung getroffen und sind da ins Quatschen gekommen über das Thema. Und es ist was mich natürlich auch im Alltag extrem beschäftigt. Denn wenn es um Quantität geht und um Geschwindigkeit geht, dann hat natürlich die KI die Nase vorn. Und die Frage ist, wo brauchen wir die menschliche Qualität noch? Und da haben Andrea und ich im Vorfeld mehrmals gesprochen und haben gesagt, da müssen wir auf jeden Fall mal einen Podcast zu machen. Und genau das haben wir dann auch getan und haben da unsere Perspektiven dann darauf geteilt. Und ja, wenn es um das Thema Quantität geht, guck in dein LinkedIn-Feed, da hast du eine ganze Menge KI mittlerweile mit drin, kann man auch ganz gut erkennen. Aber die Frage ist, wo ist die Wirkung von Marketing wichtiger als die Quantität? Denn die Qualität von den Inhalten, die du erstellst, egal ob Text oder Bild, vor allem aber auch beim Text, die Qualität ist das, was in den Köpfen der Zielgruppe eine Veränderung verursacht, wo dann in den Köpfen der Menschen was passiert. Und die LLMs, die liefern dir in Sekundenschnelle wahnsinnig viele Ergebnisse. Das ist auch alles solide, das ist Standard. Das ist super hilfreich, wenn du erste Entwürfe haben willst, wenn du erstmal so ein erstes Framework haben willst. Das geht effizient, das ist super schnell, das ist schon mal eine erste sehr gute Basis. Ich nutze das selber auch sehr, sehr oft. Aber sobald es dann anspruchsvoller wird, das heißt emotionale Kommunikation, strategische Kommunikation, wenn es um Headlines geht, wenn es darum geht, wirklich auf den Punkt präzise zu kommunizieren und sich dann reinzuversetzen, was macht das eigentlich in den Köpfen der Menschen, die das lesen, die das wahrnehmen? Das ist nämlich der Teil, der wichtig ist. Und das ist also, wenn wir über richtig wichtige Kommunikation sprechen, da ist für mich der Faktor Mensch unerlässlich. So eine KI ist in der Lage, die kann Muster erkennen. Aber was sie nicht kann, ist halt eben genau dieses Empathische, dieses Vorhersehen, was passiert eigentlich in den Köpfen der Menschen. Und da geht es halt eben oft auch um Nuancen. Wie kann man das Ganze nochmal pointierter machen? Die KI kann dir helfen, da genau diesen Weg dann auch zu finden. Aber das letzte Stückchen, so diesen Glitzerstaub oben drüber, der muss vom Mensch kommen. Aktuell noch. Das kann sich natürlich auch noch ändern. Was auch noch dazu kommt, ist, eine KI übernimmt keine Verantwortung. Das heißt, die Verantwortung für Entscheidungen, die muss wieder bei dir liegen. Nicht sagen, ja, die KI hat das vorgeschlagen, dann habe ich das gemacht. Nee, im Zweifelsfall musst du ja den Kopf dafür auch hinhalten. Und gerade wenn es so um dieses ganze Thema Markenkommunikation und auch Copy für conversionstarke Texte geht, da sind so viele andere Sachen wichtiger als das, was die KI leisten kann. Aktuell noch, wieder kleiner Disclaimer. Also nehmen wir beim Thema Markenkommunikation so diese Tonalität, auch eine Haltung mit reinzubringen. Also wenn du für etwas Position beziehen willst, auch generell die Positionierung deines Unternehmens und auch vor allem diesen ganzen semantischen Kontext und den gesellschaftlichen Kontext, da ist eine KI einfach nicht so stark. Und dieses Fingerspitzengefühl, passt das jetzt zu uns? Passt das zu dem, was wir erreichen wollen? Passt das zu der aktuellen Gesamtsituation? Das hat die KI nicht, das kann die KI im Moment noch nicht. Und auch wenn es darum geht, halt wirklich conversionstarke Headlines zu machen, Call to Actions zu machen, die wirklich gut sind und nicht irgendwie 0815 klingen, da würde ich nicht auf die KI vertrauen. Das heißt, also KI kann dir Impulse geben, sie kann auch Risiken markieren und sagen, das könnte kritisch sein, aber das finale Urteil, das musst du als Mensch halt machen. Und so mein Fazit aus dem Gespräch mit Andrea war so ein bisschen, ich bin nachher auf so dieses KI-Pareto-Prinzip dann gekommen. Das heißt, wahrscheinlich ist es ja auch so, dass wir mit 20% der Kommunikation 80% der Wirkung in den Köpfen erzielen. Vielleicht ist es sogar viel weniger. Vielleicht ist es ja manchmal nur eine Knaller-Headline oder ein besonders ikonisches Bild oder so. Also es ist ja ein relativ kleiner Teil der Kommunikation, die wir dann nach draußen stellen, ins Netz, ins Fernsehen, auch im Print, wie auch immer, der nachhaltig in den Köpfen der Leute was macht. Also 20% der Kommunikation erzielen 80% der Wirkung. Vielleicht sind es 10, 90, wie auch immer. Und genau bei diesen Elementen ist der Faktor Mensch extrem wichtig. Bei den anderen 80%, wenn es darum geht, längere Artikel zu machen, Erklärungsgeschichten etc., Vorlagen dafür zu liefern, da kannst du die KI nutzen. Aber bei der entscheidenden Kommunikation würde ich Stand heute noch nicht auf den Faktor Mensch verzichten. Absolut hörenswerte Folge. Wo wir halt eben dann auch tiefer in dieses Thema Emotionen reintauchen. Und das kann ich dir auf jeden Fall ans Herz legen, wenn dich sowas beschäftigt. Link natürlich in den Shownotes. Oder du kennst ja deine Podcast-App, wie ich ja gerade merke, weil du hörst den ja. Einfach 2 Folgen, glaube ich, zurückscrollen, dann bist du wieder da. Der 6. Punkt hat was mit Geo zu tun und ist etwas eher operativ. Und zwar kam die Meldung, dass Google gegen Listicle-SEO vorgeht. Und zwar jetzt eine neue Version, die im Zusammenhang mit LLMs aufgekommen ist. Denn es wurde als Hack lange in der Geo-Bubble kommuniziert, dass du im Prinzip dein eigenes Listicle machen kannst und sagen, hier, das sind die 10 besten SEO-Agenturen in Deutschland und setzt mal Fire auf Platz 1 und platzierst dieses Listicle auf irgendwelchen Webseiten. Also machst einfach eigene Webseite. Und es hat funktioniert, dass die LLMs, also ChatGPT dann zum Beispiel hingegangen ist und genau dieses Listicle übernommen hat, wenn jemand nach den besten SEO-Agenturen gesucht hat. Und das wurde, ich habe das im SaaS-Bereich, im Software-Bereich sehr oft gesehen, dass diese Dinger dann genutzt worden sind. Und das hat anscheinend offensichtlich sehr, sehr gut funktioniert. Also ich habe viele, viele Beispiele gesehen, wo das dann tatsächlich funktioniert hat und dann als Best Practice, am besten noch mit weißem Text auf weißem Grund, also so ein bisschen so das SEO von 2010 so ungefähr wieder reaktiviert. Oder vielleicht sogar noch älter. Mein Take darauf war, und der bewahrheitet sich jetzt ein wenig, dass die LLMs viel schneller als früher Google lernen wird, was ist wirklich richtiger Content und was ist einfach nur selbst zusammengezimmertes, weil die LLMs lernen da schnell. Und jetzt kam die Meldung halt eben raus, dass Google da schon in den AI-Overviews dann auch gegen vorgehen wird und da dann entsprechend diese Sachen nicht mehr berücksichtigen wird. Das ist jetzt so ein kleiner Punkt. Der große Punkt, der aus meiner Sicht dahinter steht, ist so dieses, immer wenn du versuchst, das System zu gamen, die Maschine zu manipulieren, einfach zu gucken, gibt es da irgendwo eine Abkürzung, dann kann das immer kurzfristig funktionieren. Du liest solche Hacks immer wieder. Du kriegst sie in Vorträgen, du kriegst sie in Webinaren, du liest es auf LinkedIn und Blogbeiträge dazu. Und das ist spannend zu beobachten, aber das ist keine Strategie. Das ist so eine kurzfristige Taktik und die hat immer die Downside oder das potenzielle Downside, dass du halt eben damit auf die Nase fliegst und hättest die Energie im Nachgang besser in irgendwas Nachhaltiges gesteckt, weil die Systeme sind nicht doof, die lernen schneller. Und das heißt, wenn du glaubst, du kannst das da irgendwie total clever umgehen, dann kann das kurzfristig funktionieren, mittelfristig aber erfahrungsgemäß nicht. Also wir haben im SEO früher ganz, ganz, ganz viel probiert und irgendwann kamen die Updates und dann war das alles wieder zurückgedreht und im Zweifelsfall kriegst du sogar noch eher so eine Penalty und hast sogar nachhaltig noch einen Nachteil daraus. Also du hast nicht nur deine Energie verschwendet, sondern du wirst sogar noch abgestraft dafür. Und das wäre natürlich totaler Mist. Das heißt, wenn du über solche Abkürzungen stolperst, überleg immer, ist das nachhaltig sinnvoll, dass du dadurch dir ein Ranking ergaunerst? Ist es für die Maschinen, für egal ob für Google, für Perplexity, für ChatGPT, ist es sinnvoll, dich da wirklich auf eine Top-Position zu setzen, dich da zu zitieren, dich da das so zu übernehmen langfristig? Oder werden sie irgendwann erkennen, dass das eigentlich gar nicht so richtig ist? Und wenn du merkst, ich weiß gar nicht, ob das dann so legitim ist, also wenn du eine Abkürzung versuchst, steck die Energie lieber in irgendwas, was nachhaltig wirksam ist. So, das als kleines Update dazu. Kann auch sein, dass es noch immer funktioniert. Ich würde mich aber nicht drauf verlassen. Siebter Punkt, das Thema Corporate Influencer. Das ist eins, was mir dieses Jahr schon extrem oft begegnet ist. Also ich habe vor allem viele Gespräche mit dem B2B-Mittelstand in Deutschland geführt und da waren viele dabei, die genau an diesem Punkt gerade sind. Also sie setzen Corporate Influencer-Programme hauptsächlich für LinkedIn dann auf. Und ich habe mit der Sarah Simons von der Kreissparkasse Köln einen Podcast darüber aufgenommen. Und Sarah hatte da bei der OMX in Salzburg im November, übrigens eine sehr empfehlenswerte Konferenz, kann man sich jetzt schon in den Kalender reintackern, aus meiner Sicht, und ein Ticket buchen und das Hotel etc., weil das lohnt sich definitiv. Kleiner Hinweis auf den vorherigen Abschnitt. Und Sarah hat einen super Vortrag so gehalten zu dem Corporate Influencer Programm von der Kreissparkasse Köln. Und ich habe daraufhin mit ihr gesprochen, dass wir nicht mal, wir sollten mal einen Podcast machen, weil beide in Köln, ist ja eigentlich easy gemacht, und haben das dann gemacht, weil die Kreissparkasse Köln ist halt eigentlich auch eher, sag ich mal, klassisch konservatives Unternehmen, und wenn solche Unternehmen sowas aufsetzen, finde ich das immer super spannend. Und Sarah hat da sehr aus dem Nähkästchen geplaudert. So meine Hypothese beim Einstieg in den Podcast war, dass Corporate Influencer Stellen des Gehirns erreichen, wo so die klassische Marken- und Marketingkommunikation nicht mehr hinkommen. Und ja, das Ergebnis war, genau das ist auch dann so der Fall. Und Sarah hat halt eben viele Learnings bei denen geteilt. Also absolut hörenswerter Podcast, wenn du dich mit dem Thema Corporate Influencer beschäftigst. Nur, ich habe so 5 Punkte jetzt mal rausgepickt. Das erste ist, starte einfach, starte mit einem Pilot, hol dir ein paar Leute, paar motivierte Kolleginnen und Kollegen mit dazu, starte selber am besten auch mit und legt einfach mal los. Eine Handvoll motivierter Leute ist viel besser, als irgendwie mit so einem Big Bang zu starten. Also da schlank und einfach starten, vielleicht sogar auch im Unternehmen unterm Radar fliegen, dass das gar nicht so eine große Aufmerksamkeit bekommt, weil dann ist die Erwartungshaltung auch nicht so groß. Das zweite ist, hol frühzeitig dann die Führungskräfte mit rein, also hol dir die Rückendeckung dafür, dass du dieses Projekt dann starten kannst, aber halt ohne großen Big Bang, aber diese Rückendeckung ist super wichtig. Dritter Punkt, gib Leitplanken und nicht irgendwie, versuch nicht den Leuten das zu skripten, sondern sag ihnen einfach nur so ganz grob hier, erster Punkt wäre jetzt so meine Perspektive auch immer da drauf, so use good judgment, also so die Leute kennen ja den Laden und haben irgendwie und schenke ihnen das Vertrauen und sag einfach so ein paar Punkte, die euch wichtig sind und das so ein bisschen als Guideline, als Leitplanken dann zu machen. Und die sollen schon auch dann ihre Persönlichkeit mit reinbringen und nicht dann irgendwie versuchen, irgendwie so ein Corporate Wording zu übernehmen. Das ist ganz wichtig. Vierter Punkt, den ich mitgenommen habe, so denke in Business-Signalen, nicht unbedingt in Likes oder Followern. Reichweite ist nämlich nett, aber es geht darum, Vertrauen aufzubauen, in Kontakt mit relevanten Personen zu kommen, vielleicht Bewerbungen und Gespräche mit Entscheidern irgendwie darüber zu erzielen. Also da einfach gucken, dass man einen Schritt nach vorne kommt, gute Signale und nicht einfach immer nur so ja auf Follower und Reichweite von Posts schielen. Das ist ja nur so halb. Das sind auch interessante Indikatoren, aber legt den Fokus lieber auf das, was für euch Business Impact hat. Also kommt ihr in Kontakt mit Entscheidern oder kommt ihr in Kontakt mit relevanten Bewerbern zum Beispiel, wenn Recruiting irgendwie so ein Schwerpunkt von dem Programm ist. So, fünfter Punkt ist, baue Supportstrukturen. Das habe ich noch mitgenommen. Und das heißt, baue etwas auf, dass die Leute nicht nur Guidelines an die Hand kriegen, sondern halt eben Unterstützung in Form von Tipps, von Frameworks, wie können sie einen Post aufbauen, Fotoshootings, dass sie Sparring kriegen, dass man so eine Review macht von den Beiträgen, die sie veröffentlichen etc. Einfach Ideen geben, dass das hilft extrem. Und was ich da noch zu ergänzen habe, ich habe auch, Caro, du wirst zum zweiten Mal zitiert jetzt, falls du das hörst. Ich habe mit der Caro Durst nämlich mal einen Podcast aufgenommen, weil sie hatten an der Hochschule Ansbach eine Studie gemacht zum Thema Corporate Influencer. Und die Podcast-Episode packe ich in die Shownotes, weil die ist schon ein paar Monate her. Und die hatten halt eben geschaut, was ist der wichtigste Faktor, damit Leute überhaupt Bock haben, bei so einem Corporate Influencer-Programm teilzunehmen. Und der wichtigste Faktor war tatsächlich, dass sie eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen haben. Also so dieses Support geben etc. ist wichtig, aber der wichtigste Punkt ist eigentlich ein hohes Maß an Identifikation. Was ich so als Fazit noch aus dem Podcast von Sarah oder mit Sarah mitgenommen habe, ist schlank starten. Also einfach nicht den riesen Masterplan machen, sondern einfach mal loslegen. Die Pilotgruppe aufnehmen, Feedback geben, lernen, nachjustieren und dann das im Unternehmen präsenter machen und breiter ausrollen. So ein bisschen, ja, mit der Hand am Arm, learning by doing ist einfach ganz, ganz wichtig. Und auch daran denken, das ist kein Social-Media-Projekt, sondern das ist wirklich ein strategisches Projekt. So, das war mein siebter Punkt. Und damit bin ich auch durch für heute. Das heißt, ich habe auch noch im Vorfeld ein paar Fragen bekommen von Leuten oder Wünsche nach der letzten Episode. Zum Beispiel, ob ich mehr Beispiele zu KI-Agenten geben kann, wie man die in der Praxis einsetzen kann etc. Dafür bereite ich auf jeden Fall was vor, was dann im Laufe der nächsten Wochen dann irgendwann kommt. Wenn ihr weitere Wünsche habt, teilt sie mir gerne mit, dann gucke ich, dass ich mir spannende Leute hole, die da coole Sachen am Mikrofon zu sagen können, wie immer, du kennst das sehr praxisnah, oder ich gucke, ob es halt eben Themen sind, wo ich einfach aus dem Nähkästchen plaudere und dann würde ich das in die nächste Folge dann Anfang April mit reinnehmen, wenn ich wieder hier auf Solo-Tour bin. Ja, das waren meine wichtigsten Learnings oder ein Teil davon aus dem Februar, weil der Monat war pickepacke voll. Jetzt sind wir im März und ich bin auf vielen Veranstaltungen, Konferenzen. Da wird meine Learning-Quote extrem groß sein, glaube ich, wieder. Und das könnte dazu führen, dass die Folge Anfang April etwas länger wird. Aber schauen wir mal. Gib mir da bitte gerne auch Feedback, was die Länge der Folge angeht und die Anzahl der Inhalte, die ich dann da reinpacke. Das hilft mir dann auf jeden Fall sehr. Und in diesem Sinne, den Podcast mit 5 Sternen bewerten und abonnieren nicht vergessen. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ciao, ciao.